Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Der Gesetzlose. Im April 2018 überfiel ein einbeiniger Blinder eine Bank in Texas. Hören Sie hier die Geschichte eines Bankräubers, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Von Chara O'Rourke. Edward Averill nahm die letzten Scheiben Salami aus dem Mini-Kühlschrank, rollte sie zusammen und aß die Wurst mit den Fingern. Zwischen den Bissen nippte er an einem Modelo Especial, seinem Lieblingsbier. Am Abend des 5. April genoss er jeden Schluck. Er rechnete nicht damit, dass er so bald wieder eins trinken würde. Gegen 22 Uhr legte sich der 58-jährige Informatiker ins Bett und starrte stundenlang an die Decke, bevor er schließlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte er um 8.30 Uhr auf. Er brauchte keinen Wecker. Nachdem er seinen Laptop eingeschaltet und alle Dateien und Software gelöscht hatte, formatierte er seine externe Festplatte neu, zweimal. Zufrieden schaltete er den Computer aus und fing an, sein Zimmer aufzuräumen. Der Raum war schlicht und so gut wie leer. Averill hatte das Zimmer im Haus einer Frau namens Antoni gemietet. Der Rest ihres Hauses war vollgestopft mit Krimskrams. Stühle, Gartenzwerge, sogar ein alter Kaugummiautomat. Averill machte gern Witze darüber, dass inmitten des ganzen Zeugs schon Menschen verschwunden und nie wieder aufgetaucht wären. Auf sein kleines Reich indes war er stolz. Es war gerade groß genug für ein Doppelbett, den mit Magneten verzierten Mini-Kühlschrank und einen Plattenschrank, den er als Küchenzeile benutzte. Getränke stellte er sorgsam auf Untersetzer, damit sie keine Ringe auf seinem Computertisch hinterließen, wo er die meisten seiner Mahlzeiten einnahm. In der Woche zuvor hatte er den Großteil seiner bescheidenen Besitztümer entsorgt, darunter 5 USB-Sticks, einen Computermonitor und einen Wischmopp. Am Morgen des 6. April warf er auch die Magneten und Untersetzer weg. Abgesehen von den Möbeln waren nur noch einige Klamotten übrig, ein paar Bier im Kühlschrank und eine blaue Plastikmappe. Darin bewahrte er wichtige Papiere wie seine Geburtsurkunde und Sozialversicherungskarte auf. Alte Steuerunterlagen legte er in eins der Fächer. Sein Abschlusszeugnis der Oakton High School in Vienna, Virginia, in ein anderes. Averill nahm die Mappe, steckte sich eine Packung Kautabletten gegen Sodbrennen in die Tasche und griff nach seinem Gehstock. Sein linker Fuß war amputiert worden infolge einer Komplikation seines Diabetes Typ 2 und der Stock gab ihm Halt mit der Prothese. Zeit zu gehen. Er legte seine Schlüssel auf den Laptop, schloss die Tür und stieg vorsichtig die paar Stufen ins Wohnzimmer hinunter. Antoni guckte Wiederholungen der Serie Matlock. Die Vorhänge waren zugezogen. Averill verabschiedete sich nicht. Er öffnete die Haustür, ging die Straße hinunter und hielt an einem Mülleimer um die blaue Mappe und damit alle Unterlagen über seine Identität loszuwerden. Er bog nach rechts und humpelte 10 Minuten bergauf zur Bushaltestelle. Dort wartete er und blinzelte in die Morgensonne von Austin, wo die Temperatur schon früh auf über 20 Grad geklettert war. Averill stieg in den Bus mit der Nummer 325 und fuhr mit, bis das Fahrzeug ächzend in der Nähe von Walmart zum Stehen kam. Er stieg aus und wartete wieder. Dann nahm er die 3 zum Austin Diner. Dort bestellte Averill Grießbrei, Eier, Toast, eine doppelte Portion Schinkenspeck und viel Kaffee. Er bezahlte das Frühstück mit seinem letzten Bargeld. Danach blieben ihm nur noch 1,75 Dollar auf seinem Girokonto bei der Prosperity Bank, das er vor etwa 8 Jahren eröffnet hatte. Aber Averill machte sich keine Gedanken ums Geld. Die Bank war gleich um die Ecke und nach dem Essen würde er sie überfallen. Wochenlang hatte er recherchiert, wie er den Raub durchziehen könnte. Im Internet hatte er gelesen, dass Bankangestellte sich bei einem Überfall ruhig verhalten sollten. Das Geld war versichert, also müssten sie ihr Leben nicht riskieren. Die Mitarbeiter der Prosperity Bank schienen gut geschult zu sein. Und im Gegensatz zu einer Filiale von Wells Fargo, die Averill ebenfalls ausgekundschaftet hatte, standen keine bewaffneten Wachleute an der Tür. Gegen 12.45 Uhr trank er den letzten Schluck Kaffee, atmete tief durch und verließ das Diner. An der Ampel überquerte Averill die Straße. Bei jedem Schritt in Richtung Bank stützte er sich auf seinen Gehstock. Beim Aufwachen war er nicht nervös gewesen, doch als er sich dem Gebäude näherte, konnte er nicht anders, als sich Sorgen zu machen. Was, wenn etwas Schlimmes passiert? Was, wenn die Person am Schalter eine Waffe hat und beschließt, den Helden zu spielen? Averill war jetzt an der Tür. Er zog sie auf und humpelte hinein. Er war ein langjähriger Kunde, aber er erkannte keinen der Angestellten. Auch sie schienen ihn nicht zu erkennen. Das war gut. Averill spürte, wie er sich entspannte. Als er am Schalter stand, ignorierte er die Begrüßung des Kassierers und reichte dem Mann stattdessen einen Zettel. »Das ist ein Überfall«, stand darauf, »geben Sie alle Ihre 50er und 100er heraus. Danke.« Er hoffte, das Danke würde den Kassierer beruhigen. Averill wartete, während der Mann die Schublade öffnete und ihm 2.900 Dollar in einem losen Bündel aushändigte. Niemand sonst in der Bank schien zu merken, was vor sich ging. Mit dem Geld in der Hand humpelte Averill zurück zum Eingang und blieb dann auf halbem Weg mitten im Raum stehen. »Hey«, rief er und fuchtelte mit den Geldscheinen in der Luft, »ich habe Sie gerade ausgeraubt, bitte rufen Sie die Polizei.« Tags drauf erschien im Austin American Statesman der erste Artikel zum Überfall. Ein Mann wurde am Freitag verhaftet, nachdem er eine Bank in North Austin ausgeraubt und draußen auf die Polizei gewartet hatte, berichtete das Blatt. Edward Austin Averill III., 58, wurde am Freitag wegen Bankraubes verhaftet und ins Gefängnis von Travis County gebracht. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Auf seinem Verhaftungsfoto guckt Averill von rechts in die Kamera. Sein glatt rasiertes Kinn ist leicht nach oben gereckt, sein weißes, schulterlanges Haar aus dem Gesicht gestrichen. Da, wo sein Haaransatz zurückgewichen ist, kräuseln sich einige Strähnen wie Zuckerwatte. Er sieht gelassen aus, fast zufrieden. Ein paar Tage später nahm ich über die Website der Haftanstalt per E-Mail Kontakt zu Averill auf. Ich wollte wissen, ob er bereit war, mir mehr über seine seltsame Straftat zu erzählen. Ich schrieb auch meine Telefonnummer dazu. Nachdem ein Justizvollzugsbeamter ihm meine ausgedruckte Mail überbracht hatte, lieh Averill sich die Telefonkarte eines anderen Insassen und rief an. Sein Nachname wird Averill ausgesprochen, erfuhr ich, als er sich vorstellte. Er war erstaunt, dass ich mich für ihn interessierte. Er sei niemand Besonderes, sagte er. Trotzdem war er einverstanden, mich zu treffen. Wir vereinbarten einen Termin. Im Gefängnis wartete ich inmitten einer kleinen Menschenmenge. Alle hatten die gleiche Reise unternommen, um Freunde, Ehemänner, Väter und Söhne zu sprechen. Die Wärterin rief die Namen der Insassen auf, gefolgt von der Kabinennummer, die der jeweilige Besucher benutzen sollte. Den Namen Averill sagte sie nicht. »Ist nicht hier«, antwortete sie auf Nachfrage. Ich fuhr nach Hause und überprüfte die Liste der Insassen. Averill war noch in Gewahrsam. Also setzte ich einen weiteren Besuch für später in der Woche an und sagte ihm per E-Mail Bescheid. Als ich diesmal zum Gefängnis fuhr, war er wieder nicht da. Ich vereinbarte ein drittes Treffen, fuhr nochmal hin und wartete. Die Justizvollzugsbeamtin zögerte beim Aufrufen. Averill? Ich ging zu meinem zugewiesenen Platz und setzte mich. Der Stuhl auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe war leer. Schließlich schob ein Wachmann Averill im Rollstuhl herein. In der Zwischenzeit war ihm ein struppiger weißer Bart gewachsen. Sein Blick war fahrig. Der Wachmann nahm den Hörer ab, tippte eine Nummer ein und gab mir ein Zeichen, den Hörer abzuheben. Dann reichte er das Telefon an Avril weiter und ging weg. Wir tauschten Förmlichkeiten aus und plauderten ein wenig. Avril entschuldigte sich dafür, dass er unsere vorherigen Treffen verpasst hatte. Er habe Arzttermine gehabt, die er nicht versäumen konnte. Er sei so gut wie blind, erklärte Avril. Und das sei auch der Grund, warum er die Prosperity Bank ausgeraubt habe. Eine Stimme vom Band unterbrach unser Gespräch noch 60 Sekunden, bevor die Verbindung getrennt würde. Unsere Zeit war um. Ich fragte Avril, ob ich wiederkommen dürfe, um den Rest seiner Geschichte zu hören. Geht in Ordnung, sagte er. Vergebens versuchte Avril, die Halterung für den Telefonhörer zu finden. Schließlich legte er ihn vorsichtig auf den Tisch. Er drehte den Kopf, schaute in die Richtung, aus der er gekommen war, und sagte etwas, aber ich konnte nichts hören. Eine andere Besucherin blieb vor der Plexiglasscheibe stehen und schlug vor, einen Vollzugsbeamten zu informieren. Der blinde Bankräuber brauchte Hilfe. Teil 2. Edward Avril III. Kam 1959 in Titusville, Florida, zur Welt. Der erste von vielen Orten, in denen er im Laufe seines Lebens zu Hause war. Seine Eltern zogen oft innerhalb der USA um, aber auch in andere Länder. Sein Vater, Edward Austin Avril Jr., war ein kluger, gut aussehender Programmierer, der seine junge Familie unter anderem nach Taiwan und auf die Bahamas verfrachtete. Dort lernte der kleine Chess, so nannten ihn seine Eltern, Spanisch für drei schnorcheln. Als Chess noch ein Kleinkind war, zogen sie nach Texas. Dort hatte seine Mutter Sylvia vor ihrer Heirat als Telefonistin gearbeitet. Sie lebten in Plano, nördlich von Dallas. Chess' Vater war oft auf Reisen. Im Grunde wurde ich von meiner Mutter großgezogen, erzählte Avril in einem unserer vielen Gespräche. Sylvia brachte ihm Orgelspielen und Lesen bei. Er verschlang Science-Fiction-Romane und eine Edgar Allan Poe-Anthologie, die sie ihm schenkte. Sylvia mochte es, wenn ihr Sohn in ein Buch vertieft war. Sie wollte ihm eine gute Bildung zuteilwerden lassen. Um sein Sozialleben machte sie sich weniger Gedanken. Meine Eltern mochten die meisten Leute nicht, die zu Besuch kamen, sagte Avril. Engeren Kontakt hatte er im Grunde nur zu seiner Mutter, seinem Vater und ein paar Verwandten. Etwa einmal im Monat ließen Edward und Sylvia ihn bei seiner Tante Shirley, damit sie das Wochenende ohne ihren Sohn verbringen konnten. Er war, wie sie ihm noch im Kindesalter verrieten, kein Wunschkind gewesen. Es ist nicht gerade angenehm, so etwas zu erfahren, sagte Avril. Sie haben ihr Bestes getan, um für mich zu sorgen. Sie haben mir viele Sachen gekauft, aber mich selten in den Arm genommen. Auch Freunde hatte er kaum. Als er in der Grundschule war, durfte ab und zu ein Junge aus der Nachbarwohnung zum Spielen rüberkommen. Sie bauten Lego-Raumschiffe und krachten mit ihren Spielzeugautos hinein. In der Junior High School schlich Avril zwischen den Klassenräumen und seinem Spind hin und her und versteckte sich manchmal in der Bibliothek, um Mitschülern aus dem Weg zu gehen. Als Avril ein Teenager war, zog die Familie nach Otsego in Michigan, wo sein Vater seine Schulzeit verbracht hatte. Dann ging es weiter nach Virginia. Dort entdeckte Chess sein Interesse an Mädchen. Ich fing an, ein bisschen mehr mit Leuten zu reden, sagte er. Er schloss sich dem örtlichen Football-Team an. Doch erst, als er einen Informatikkurs belegte, fand er endlich richtige Freunde. Ich wurde einer von den Nerds, sagte Avril. Bald hing er ab mit jungen Schauspielern, Künstlern und Musikern. Er arbeitete 2 Monate lang auf dem Anwesen eines Nachbarn, um $200 zu verdienen. Die brauchte er, um sich einen Nachbau der Fender Telecaster zu kaufen. Als er die Gitarre mit nach Hause brachte, war seine Mutter wenig begeistert. Sie fürchtete, dass das Üben seinen Notendurchschnitt ruinieren würde. »Hör mit dem verdammten Krach auf«, schimpfte sie oft. Sylvia und der heranwachsende Sohn gerieten nun immer wieder aneinander. Sie mochte seine erste Freundin nicht und verlangte, dass er spätestens um 9 Uhr abends zu Hause sein müsse. Sie verfügte noch eine Reihe anderer strenger Regeln. Jess hatte das Gefühl, dass seine Mutter sein Leben kontrollieren wollte. Ein Leben, das er, wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, gar nicht hätte haben sollen. Nach seinem Highschool-Abschluss 1978 fand er einen Job als Computerprogrammierer. Er fuhr in einem Ford Mustang zur Arbeit, den er zusammen mit seinem Vater restauriert hatte. Jess wohnte weiter bei seinen Eltern. Als sie zurück nach Plano ziehen wollten, gingen sie davon aus, dass ihr Sohn mitkommen würde, doch der 19-Jährige hatte nun ein festes Einkommen sowie eine feste Freundin und die schlug vor, sich eine gemeinsame Wohnung zu nehmen. Sylvia, im Laufe der Jahre zunehmend religiöser geworden, reagierte entsetzt. »Du kannst nicht mit einer Frau zusammenziehen«, schimpfte sie, »du wirst in Sünde leben.« Ich spürte, wie sich ihre Schürzenbänder immer enger um meinen Hals zogen, erzählte Avril. Sein Vater hingegen unterstützte ihn, auch wenn er das vor seiner Frau nicht zugeben konnte. »Hör nicht auf deine Mutter«, sagte er seinem Sohn unter 4 Augen. »Tu einfach, was du tun musst.« Er half Jess, seine Sachen zu packen, bevor er und Sylvia nach Texas zurückkehrten. In den folgenden Jahren besuchte Edward Jr. seinen Sohn ab und zu. Sylvia kam nie. Zunächst rief sie ihn gelegentlich noch an, doch das schlief irgendwann ein. Bis Avril und seine Freundin sich Mitte der 1980er Jahre trennten. Danach klingelte Avrils Telefon jeden Sonntag um 9 Uhr morgens. »Warum bist du nicht in der Kirche?«, fragte Sylvia. »Ist eine Frau bei dir?« Normalerweise war das nicht der Fall, denn am liebsten saß er allein vor seinem Computer. Eine Kollegin tat ihr Bestes, um ihn vom Bildschirm wegzulocken und lud ihn zu Partys ein. Erst sträubte er sich, doch irgendwann ließ er sich darauf ein und war überrascht, wie sehr er sich amüsierte. Die Typen dort, Wissenschaftler und Technikexperten, waren interessant und das Freibier war auch nicht übel. Bei einer Party, zu der Avril Frikadellen mitbrachte, stellte ihm seine Kollegin Roan Dantzler vor. Sie arbeitete für ein nationales Wetterinstitut an Klimamodellen. Er versuchte, ihr aufmerksam zuzuhören, aber das meiste, was sie erzählte, war ihm zu hoch. Plötzlich riss Dantzler ihr T-Shirt hoch und zeigte ihm ihren BH. »Warum hast du das getan?«, fragte er. »Ach, du sahst gelangweilt aus«, antwortete sie. Sie trafen sich nun regelmäßig. Avril fand es schön, jemanden zu haben, mit dem er die Welt teilen konnte. Dantzler hatte eine schillernde Persönlichkeit, er fand sie aufregend. Und ihre Augen wurden nicht glasig vor Langeweile, wenn er über seine Arbeit, Videospiele oder Musik sprach. Sie war ebenfalls Musikerin. Und sie war rothaarig. Avril liebte Rothaarige. Wenige Monate nach der Party zogen sie zusammen. Kurz darauf beschlossen sie zu heiraten. Als sie Avrils Eltern davon erzählten, geriet seine Mutter in Wut. Ein paar Tage später schickte sie ihm einen Brief mit einem einzigen Hinflugticket nach Texas. »Wir holen dich ab«, hatte sie dazu auf einen Zettel geschrieben. Avril buchte das Ticket auf Hin- und Rückflug um und kaufte ein weiteres für Dantzler. Als sie zusammen eintrafen, rastete seine Mutter aus. Sylvia und ihr Sohn stritten während des einwöchigen Besuchs unentwegt. Unmittelbar nach ihrer Heimkehr riefen Avril und Dantzler ein paar Freunde an, kauften Ringe und ließen sich auf dem Standesamt in Maryland trauen. 2 Wochen später stiegen sie in einen Zug in Richtung Süden nach Disney World und verbrachten dort ihre Flitterwochen. Avril rief seine Mutter an, um ihr die Nachricht zu überbringen. Sollte sie Ärger machen, warnte er sie, würde er nie wieder mit ihr reden. Einige Tage später meldete sich Sylvia und drängte darauf, dass er die Heirat nochmal überdenken sollte. Ihr Sohn hielt Wort. Sein Vater besuchte ihn noch ein paar Mal, aber schließlich stellte Avril auch diesen Kontakt ein. Als seine Eltern Anfang der 2000er Jahre starben, wusste niemand seiner Verwandten, wie er zu erreichen war. Gut 15 Jahre kamen Avril und Danzler gut miteinander klar. Sie zogen nach Sunnyvale in Kalifornien. Sie wanderten durchs Naturschutzgebiet Muir Woods und erkundeten die Redwood-Wälder entlang der Pazifikküste. Sie spielten zusammen Videospiele. Aber irgendwann begann die Zweisamkeit zu bröckeln. Mitunter waren es nur kleine Meinungsverschiedenheiten, etwa über die Einkaufsliste für Lebensmittel. Dann jedoch begannen sie sich anzubrüllen. Avril hatte das Gefühl, dass Danzler alles in seinem Leben bestimmen wollte. Gelegentlich ging er daher ohne sie wandern. Bei einem dieser Ausflüge stürzte er und schlug mit dem Kopf auf. Die Verletzung führte dazu, dass er auf dem rechten Auge erblindete. Schließlich zog Avril aus. Er übernachtete zeitweise in seinem Auto auf dem Parkplatz von IBM, wo er damals arbeitete. Im Jahr 2003 reichten Avril und Danzler die Scheidung ein. Nachdem die Trennung vollzogen war, lernte Avril auf einer Videospielkonferenz im Silicon Valley Sabine Sklar kennen. Sie war 38 Jahre alt, somit etwas jünger als Avril, stammte aus Vancouver, Kanada und lebte nun in Sunnyvale. Sklar arbeitete in der Personalabteilung eines Videospielherstellers und sprach Englisch, Deutsch und Niederländisch. Avril fand sie wunderschön und intelligent zugleich. Und natürlich war sie rothaarig. Beide spielten Gitarre und hatten den gleichen sarkastischen Humor. Bei Sklar fühlte sich Avril wohl und glücklich. Wenn er schlechte Laune hatte, munterte sie ihn auf. Avril war verliebt und das sagte er ihr auch. Sie möge ihn auch sehr, erwiderte Sklar, fügte allerdings hinzu, ich bin noch nicht so weit, mich zu verlieben. Das war in Ordnung für Avril, solange er in ihrer Nähe sein durfte. Er half ihr gern. Sklar hatte Diabetes. Eine Erkältung konnte sie eine Woche außer Gefecht setzen. Wenn das der Fall war, brachte Avril ihr Hühnersuppe. Das macht man so unter Freunden, sagte er. Als Klaas Firma ihre Niederlassung schloss, nahm sie einen Job als exotische Tänzerin an. Avril besuchte sie regelmäßig in dem Stripclub. Gern gingen sie gemeinsam ins Murphy's, eine irische Kneipe, in der es Würstchen mit Kartoffelbrei gab. Eines Abends im Oktober 2003 war Avril mit Sklar in einer anderen Bar verabredet, aber sie tauchte nicht auf. Er fuhr zu ihrer Wohnung und klopfte. Nicht. Er klopfte erneut und presste sein Ohr an die Tür. Es war still, aber das war nicht ungewöhnlich. Sklar zog sich oft früh zum Schlafen ins Bett zurück, wenn es ihr nicht gut ging. Avril fuhr nach Hause und schlief ebenfalls ein. Am nächsten Morgen rief Sklars Freundin Trish ihn aus dem Stripclub an. »Lass alles stehen und liegen und komm vorbei, ich muss dir was sagen.« Als Avril eintraf, waren Trish und andere Freunde von Sklar in Tränen aufgelöst. »Was ist los?«, fragte er. »Sklar sei in der Nacht in ein diabetisches Koma gefallen«, sagte Trish, »und nicht wieder aufgewacht.« Avril stellte sich vor, wie Sklar im Sterben lag, während er an ihre Tür klopfte. Er machte sich Vorwürfe. Warum hatte er sich nicht mehr Mühe gegeben, in ihre Wohnung zu kommen? Als sie noch lebte, hatte Sklar ihn mal gefragt, was er tun würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Das höchste Gebäude in San Francisco finden, hatte er gescherzt. Jetzt, wo sie tatsächlich nicht mehr da war, wurde aus dem Scherz bitterer Ernst. Avril weinte, war oft betrunken und absolut untröstlich. Einmal nahm er eine Rasierklinge mit ins Bad. Aber eine von Sklars Freundinnen hatte einen Schlüssel und kam zufällig vorbei, als er sich die Pulsadern aufschlitzen wollte. Gemeinsam mit anderen Freunden organisierte sie eine Dauerwache, um zu verhindern, dass Avril sich etwas antat. Zwar ging er mit zur Trauerfeier für Sklar, doch er brach sofort in Tränen aus, als er das Lokal betrat. Danach kam er 2 Tage nicht aus dem Bett. Avril wollte sich nie wieder so grauenhaft schlecht fühlen. Er musste sich selbst schützen. Also schwor er sich, nie wieder jemanden so zu mögen, wie er Sklar gemocht hatte. Einladungen von Freunden schlug er aus. »Ich bin beschäftigt«, sagte er. Irgendwann blieben die Einladungen aus. Lange war Avril in Internet-Chatrooms und Foren unterwegs gewesen. Einige der User dort hatte er gut gekannt. »Ich habe sie alle abgeschüttelt«, sagte Avril. »Ich habe meine E-Mail-Adresse und meinen gesamten Online-Auftritt geändert.« Als sich 2004 eine Frau bei ihm meldete und sich als seine Halbschwester vorstellte, aus der ersten Ehe seines Vaters, eine Neuigkeit für Avril, fand selbst sie keinen Zugang zu ihm. Nach der Sache mit Sklar fehlte Avril die Kraft, neue Beziehungen aufzubauen. Bald war niemand mehr da, sagte er. Avril zog 2010 nach Austin und schließlich bei Anthony ein. Sie hatten sich in einem Hobbybastlerforum für 3D-Modelle kennengelernt. Toni hatte das Haus von ihrem Vater geerbt und vermietete die beiden freien Schlafzimmer unter. Manchmal überließ sie ihre Couch auch obdachlosen Männern und Frauen aus der Nachbarschaft. Avril zahlte $400 Miete plus Nebenkosten. Hin und wieder half er bei der Gartenarbeit oder brachte den Müll raus. Avril und Toni saßen gern zusammen und träumten von Erfindungen, wie von einer Türklingel, die automatisch den Kühlschrank öffnet, damit Gäste sich auf dem Weg zum Wohnzimmer direkt ein kaltes Bier greifen könnten. Er konnte lustig sein, sagte Toni, und musste bei der Erinnerung an Avril lachen, aber er hatte keine Freunde, jedenfalls nicht unter Menschen abseits des Internets. Avril arbeitete projektbasiert als Software-Ingenieur. Am Zahltag, so Toni, ging er aus und trank. Am liebsten ins Yellow Rose, einen Stripclub in North Austin. Die Tänzerinnen waren nett zu Avril, sie schienen ihn zu mögen. Er versuchte höflich und respektvoll zu sein und gab anständiges Trinkgeld. Abgesehen davon hockte Avril fast nur in seinem Zimmer vorm Computer. Er komponierte. Er veröffentlichte einen Gedichtband im Eigenverlag. In einem seiner Online-Profile beschrieb er sich als Software-Ingenieur, Musiker und Nervensäge, die sich mit zu vielen Dingen beschäftigt, um den Überblick zu behalten. Auf authorsdan.com, einer Website für Hobby-Schriftsteller, stellte er sich als Dichter, Prosa-Autor und introvertierter Intuitiver vor. Er gab Geld für Computer- und Musikequipment aus und verwandelte nach und nach sein Zimmer in ein Studio. Er erwarb eine echte Fender und nannte sie Christine. »Texas Blues, ich komme«, schrieb er auf Facebook. Je mehr er sich an den Computer zurückzog, desto schwerer fielen ihm körperliche Aktivitäten. Vor seinem Umzug von Kalifornien nach Texas hatte eine Ärztin bei ihm hohen Blutzucker diagnostiziert. Sie verschrieb ihm Medikamente, doch Avril nahm sie nicht. Er verstand nicht, wofür sie gut sein sollten. Erst als er in Texas auf eine Glasscherbe trat, wurde in der Notaufnahme erneut sein Blutzuckerspiegel kontrolliert. Da hatte er bereits Diabetes Typ 2. Avril versuchte, weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, aber er aß oft vor seinem Computer und ernährte sich, wie er es nannte, nach der Programmierer-Diät: Pizza zum Frühstück, Hotdogs und Popcorn zum Mittag- und Abendessen. Zwar verzichtete er fortan auf Softdrinks, doch das reichte nicht. 2016 musste ihm der rechte Fuß amputiert werden. Er hatte Probleme, damit klarzukommen. Es belastete ihn, den Stumpf ohne Prothese zu sehen. Seine Musik wurde ein wenig düsterer. Bald fiel es ihm schwer, überhaupt noch Musik zu machen. Da war dieses Kribbeln in seinen Fingerspitzen. Er konnte weder das Plektrum halten, noch die Saiten seiner Gitarre fühlen. Nachdem sich sein Bein entzündet hatte, rutschte er immer tiefer in die Isolation und lehnte selbst Tonys Angebote zum gemeinsamen Essen oder Plaudern ab. Zwischen seinen Projekten trank Averill eine Flasche Wodka und etliche Biere pro Woche. Um das Datum von Sklars Todestag herum soff er sogar noch mehr. Tony wusste genau, wann es wieder soweit war. Ed war dann im Dauerrausch, sagte sie. Im November 2017 lief Averills letzter Vertrag aus. Zunächst machte er sich keine Sorgen. Er war gewissenhaft mit seinem Geld umgegangen und hatte ein Polster für die unvermeidlichen Pausen zwischen den Aufträgen angelegt. Und er glaubte, dass er jederzeit einen Job als Videospielentwickler würde finden können. Dann, eines Morgens, Anfang Dezember, wachte Averill auf und sah Blut vor seinem guten Auge. Er hatte keine Krankenversicherung mehr, die war mit dem letzten Job ausgelaufen, aber er ging zu einem Arzt, der eine MRT anordnete. Averill hatte eine diabetische Retinopathie entwickelt. Seine Netzhaut hatte sich von der Rückseite seines Auges gelöst, dadurch rissen die Blutgefäße. Was noch besorgniserregender war, es sah so aus, als hätte er etwa einen Monat zuvor einen kleinen Schlaganfall erlitten. Der Arzt verschrieb Medikamente gegen Bluthochdruck und Averill investierte Geld für eine Augenoperation. Dabei reparierte ein Augenarzt die Ablösung mit einem Laser und gab Silikonöl in sein Auge, um die Netzhaut während der Heilung an ihrem Platz zu halten. Das Öl führte allerdings dazu, dass er anschließend kaum noch sehen konnte. Er brauchte eine Brille, um Buchstaben auf Papier zu entziffern. Lesen am Computerbildschirm war noch mühsamer. Wenn Tony an seinem Zimmer vorbeikam, sah sie Averill mit zwei Brillen und einer Lupe am Monitor. Arbeiten wurde unmöglich. Arzttermine und Rezepte bezahlte er aus eigener Tasche und verbrauchte dafür seine gesamten Rücklagen. Er wusste nicht, was er sonst tun sollte. Selbst in Zeiten des Affordable Care Act, des einst von Präsident Obama erlassenen Patientenschutzgesetzes, schien Hilfe unerreichbar. In einem Bundesstaat, in dem das Schutzprogramm auf Menschen mit chronischen Erkrankungen und geringem Einkommen oder ohne Arbeit ausgeweitet wurde, hätte er wahrscheinlich Anspruch auf eine staatliche Krankenversicherung gehabt. Doch 2012 hatte der damalige Gouverneur von Texas, Rick Perry, diese Ausweitung abgelehnt. Kaum ein alleinstehender Texaner kommt dafür in Frage, es sei denn, er ist älter als 65 und bezieht ein Einkommen aus der Sozialversicherung. Averill war noch keine 60. Als der Knöchel oberhalb der Amputationsstelle anschwoll, beeinträchtigte das den Sitz seiner Prothese. Sie drückte gegen die Haut und rieb sie auf. Averill hätte die Prothese in einer Klinik anpassen lassen müssen, doch sein Geld war weg und er konnte sich keine dauerhafte Lösung leisten. Tony fiel auf, dass er kalte, in Tortillas eingewickelte Hotdogs aß. Jedes Mal, wenn ich ihm Hilfe anbot, sagte er, ich bin ein erwachsener Mann und sorge seit 58 Jahren für mich selbst. Ich brauche weder deine Hilfe noch die von jemand anderem, erinnerte sich Tony. Er war ihr bisher langjährigster Mieter und zuverlässig. Doch im Januar 2018 geriet er mit der Miete in Verzug. Tony sagte, dass sie ihn nicht umsonst bei sich wohnen lassen könne, sie müsse schließlich für ihre Hypothek und die Nebenkosten aufkommen. Am 1. Februar gab er ihr $400 und versprach, bis Ende März bin ich weg. Der März kam und ging. Averill war immer noch da. Er schuldete Tony jetzt $800, so geht es nicht weiter, sagte sie zu ihm. Und sie hatte einen Interessenten für das Zimmer. Versuche es ja, sagte Averill. Ich kann eben nur so schnell verschwinden, wie ich kann. Wochenlang hatte er vor seinem Computer gesessen und mühselig Suchergebnisse entziffert. Er wollte wissen, wie es mit seinem Auge, seinem Fuß, seinem Diabetes und nach seinem Schlaganfall weitergehen sollte. Er suchte nach einer privaten Versicherung, eine Sackgasse. Die Gesellschaften verlangten viel Geld von jemandem wie ihm. Die Prämien beliefen sich auf mehrere hundert Dollar pro Monat. So viel hatte er nicht. Er erkundigte sich, ob er für staatliche Invaliden- oder Sozialversicherungsleistungen in Frage käme, doch er musste feststellen, dass das Monate dauern würde, wenn überhaupt. Tja, dachte er, ich bin am Arsch. Dann stieß er auf einen jahrzehntealten Artikel über einen Obdachlosen, der eine Bank ausgeraubt hatte, weil er wegen seiner gesundheitlichen Probleme weder eine Versicherung noch einen Job bekommen hatte. Im Gefängnis, so hieß es in dem Text, wurde der Mann anständig versorgt. Was zur Hölle, dachte Averill. Andererseits schien es keine so schlechte Idee zu sein, ein Verbrechen begehen und kostenlose medizinische Hilfe erhalten. Wenn es bei dem Obdachlosen funktioniert hatte, dann vielleicht auch bei ihm. Er könnte sich schuldig bekennen und in ein Bundesgefängnis gebracht werden. Das Essen wäre wahrscheinlich beschissen, dachte er, aber wenigstens käme er regelmäßig zum Arzt. Es war ja nicht so, dass irgendjemand auf ihn angewiesen wäre. Wer würde ihn schon vermissen, wenn er im Knast säße? Als er Tony mitteilte, dass er nun tatsächlich ausziehen würde, fragte sie ihn, was er vorhabe. »Ich werde eine Bank ausrauben«, sagte er. Sie nahm ihn nicht ernst. Teil 4. Averill saß auf dem Bordstein vor der Bank im Schatten einer Eiche und zitterte. Seine Gedanken rasten, als er daran dachte, was bei dem Überfall alles hätte schiefgehen können. Jemand hätte ihn erschießen können. Er hätte auf dem Weg nach draußen stolpern und sich verletzen können. Aber das Ding war exakt so gelaufen, wie er geplant hatte. Ein Bankangestellter folgte Averill, filmte ihn mit dem Handy und wollte von ihm wissen, warum er das eben getan habe. Averill antwortete, dass er ins Gefängnis müsse, um medizinisch versorgt zu werden. Auf die Frage, ob er bewaffnet sei, zog Averill die Flasche Kautabletten aus der Tasche und schüttelte sie. Nur mit Magensäuremitteln, sagte er. Minuten später hielt ein Polizeiwagen vor der Bank. Zwei Cops stiegen aus und fragten den Kassierer, was passiert war. Wir wurden ausgeraubt. Na, und wo ist er hin? Der Mann deutete zum Bordstein und die Polizisten blickten ungläubig auf Averill. Sie setzten ihn auf den Rücksitz und drehten die Klimaanlage hoch. Dann fuhren sie in die Innenstadt zum Hauptquartier des Austin Police Department. Dort beobachtete Detective Christopher Brewer Averill auf einem Videomonitor vor dem Raum, in dem der Verdächtige auf sein Verhör wartete. Averill saß auf der Stuhlkante und lehnte sich nach vorn, »als ob er etwas dringend vorhabe«, sagte Brewer. Als der Kriminalbeamte und sein Partner den Raum betraten, bestätigte sich Brewers Beobachtung. Averill wollte reden. »Er versuchte wirklich, uns bei den Ermittlungen zu helfen«, sagte Brewer. »Es hat mich ziemlich erstaunt.« Es war nichts vollkommen Neues, dass Menschen für medizinische Versorgung zu Straftätern wurden. Ein Mann mit Arthritis und Bandscheibenvorfällen hatte 2011 in North Carolina eine Bank um einen Dollar beraubt. Zwei Jahre später tat ein Mann aus Oregon das Gleiche für den gleichen Betrag. Dennoch hätte Brewer nicht gedacht, dass so etwas je in Austin passieren würde. Er fragte, ob Averill eine psychische Krise durchmache. »Nein«, antwortete Averill, »ich weiß genau, was ich tue.« Er beschrieb den Überfall in allen Einzelheiten. Er sagte, er wolle so schnell wie möglich für schuldig befunden und ins Gefängnis geschickt werden. Als Brewer den Raum verließ, wandte er sich an seinen Partner. Auf diese Ermittlung werde ich wohl kaum stolz sein können. Brewer fuhr zum Gericht, um die richterliche Unterschrift auf Averills Haftunterlagen einzuholen. Nachdem Richter Stephen Vigorito das Dokument gelesen hatte, starrte er Brewer an und fragte, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Dann setzte er eine Kaution von $10,000 fest, die niedrigste, die Brewer je für dieses Delikt gesehen hatte. Kautionen bei Bankraub sind normalerweise um ein Vielfaches höher. Während der Detective den Flur im Gerichtsgebäude entlang ging, um den Papierkram abzugeben, hörte er plötzlich Vigorito hinter sich. Geben Sie her, rief der Richter und griff nach den Unterlagen. Er verfügte einen neuen Betrag für die Kaution, $7,500, und drückte fest mit dem Stift auf, damit die Summe über der ursprünglichen auch lesbar war. Nach einem kurzen Aufenthalt im Gefängnis in der Innenstadt, einschließlich eines Besuchs in der Notaufnahme, weil er seine Tabletten nicht genommen hatte und sein Blutdruck gefährlich hoch war, wurde Averill im Travis County Correctional Complex untergebracht, einer großen Haftanstalt außerhalb von Austin. Die anderen drei Insassen seiner Zelle konnten nicht fassen, was er getan hatte. »Verdammt, Alter«, sagte einer von ihnen, als Averill von dem Raubüberfall erzählte. Keiner der Männer hatte ein so schweres Verbrechen begangen. Einer war beim Verkauf von Gras erwischt, ein anderer wegen Drogenbesitzes verhaftet worden. Averill war erleichtert. Zum ersten Mal seit Monaten musste er sich keine Gedanken darüber machen, wo er wohnte, was er aß und woher er seine Medikamente bekam. Und er wurde gut behandelt. Weil er zu schwach war, um weite Strecken zu gehen, wurde er im Rollstuhl in die Cafeteria gebracht. Dort gab es Grießbrei mit Obst, Käse, Sandwiches und Hühnchen-Quesadillas. Ich habe schon Schlimmeres an schöneren Orten gegessen, sagte er bei meinem zweiten Besuch, kniff die Augen zusammen und genoss die Erinnerung an die Mahlzeiten. Als ich an jenem Tag ankam, saß Averill schon in der Kabine. Er vermochte das Telefon nicht zu bedienen und wartete, bis ich einem Justizvollzugsbeamten Bescheid gesagt hatte. Eine Krankenschwester tauchte auf Averills Seite der Scheibe auf und reichte ihm den Hörer. Dann ging sie, um den Code zu holen, der die Telefone miteinander verbindet. Averill konnte mich nicht gut sehen, aber er wusste, dass ich da war. Er drehte seinen Zeigefinger neben der Schläfe, um zu signalisieren, dass er verrückt wäre. Dann schüttelte er seine Faust in gespielter Verzweiflung. Schließlich kehrte die Krankenschwester zurück und tippte die Zahlen ein. Wir konnten reden. Inzwischen hatte der Bezirk die Kosten für seine zweite Augenoperation übernommen, ganz wie Averill gehofft hatte. Die schlechte Nachricht war, so Averill, dass der Arzt während des Eingriffs grauen Star entdeckt hatte. Der Schaden an der Netzhaut hatte sich zwar etwas gebessert, aber seine Sehkraft war immer noch miserabel. Der Arzt meinte, dass eine dritte Operation Abhilfe schaffen würde. Doch was, wenn ihm das Justizsystem eine Chance gewährte, die er gar nicht wollte? Averill war kein Berufskrimineller, der im ganzen Land Banken ausraubte. Er war ein blinder Bandit ohne Vorstrafen. Das FBI hatte kein Interesse, seinen Fall weiter zu verfolgen. Das bedeutete, dass er weder in einem Bundesgefängnis landen noch die Gesundheitsleistungen erhalten würde, von denen er im Internet gelesen hatte. Seine Anwältin Cheryl Hendera deutete an, dass er vielleicht nicht mal in ein texanisches Staatsgefängnis kommen würde. Sie arbeitete mit dem Staatsanwalt an einem Deal. Averill wusste nicht, was er von dieser Freiheit halten sollte. Wenn er wieder da landete, wo er angefangen hatte, ohne Einkommen und Versicherung, würde er einen Juwelier ausrauben, sagte er mir. Während die Anwälte auf eine Einigung hinarbeiteten, wurde Averill gegen eine Schuldanerkenntnis aus der Haft entlassen, ohne Geld für eine Kaution aufbringen zu müssen. Im Juni 2018 Fast 3 Monate nach seiner Verhaftung händigte ihm ein Justizvollzugsbeamter seine Habseligkeiten aus, seine Kleidung, die Kautabletten, und Averill verließ die Haftanstalt. Vielleicht hätte er seine Sozialversicherungskarte und die anderen Dokumente in der blauen Mappe doch nicht wegwerfen sollen, dachte er. Die Bezirkspolizei setzte ihn vor einer obdachlosen Unterkunft ab. Das Gebäude hatte Betten für mehr als 200 wohnungslose Männer und eine Klinik mit kostenloser medizinischer Betreuung. Als Averill ankam, stand eine Reihe müder, zerlumpter Menschen an der Mauer, andere lagen zusammengerollt auf dem Bürgersteig. Einige schienen synthetisches Marihuana zu rauchen. Für Averill sah es so aus, als wären auch Dealer unter ihnen. Kaum hatte er die Unterkunft betreten, sagte ihm ein Mitarbeiter, dass es mindestens 10 Tage dauern würde, bis sich ein Arzt seiner annehmen könne. »Das hier ist nichts für mich«, dachte Averill. Es war genau das, was er vor seinem Bankraub befürchtet hatte, dass er auf der Straße landen und sterben würde. Nein, lieber säße er im Knast. Also beschloss er, sich aufs Neue verhaften zu lassen. Averill ging zu einem Fenster und hämmerte mit seinem Gehstock dagegen. »Das können Sie nicht tun«, sagte eine Mitarbeiterin. Sie holte einen Polizisten dazu. »Wir werden Sie nicht wieder ins Gefängnis stecken«, sagte der. Averill gestikulierte in Richtung eines anderen Mitarbeiters. »Und wenn ich ihn einfach angreife?« Teil 5. All das erzählte mir Averill am Telefon. Ich hatte mir Sorgen um ihn gemacht. Zwar wusste ich, dass er zwischenzeitlich entlassen worden war, doch ich hatte keine Ahnung, wo er sich aufhielt. Es dauerte ein paar Wochen, bis er sich aus dem Guy Herman Center for Mental Health Crisis Care meldete. Dorthin war er gebracht worden, nachdem er den Mitarbeiter bedroht hatte, nicht ins Gefängnis, sondern in eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen. Averills erste Zeit dort war hart. Er war deprimiert, er war pleite, seine Sehkraft nahm weiter ab. Durch den grauen Star wirkte alles verschwommen und seine beschädigte Netzhaut verdunkelte den oberen und unteren Teil seines Sichtfeldes so, als wenn er ständig durch Jalousien blicken würde. Er vereinbarte einen Arzttermin, doch der Pfleger, der ihn begleiten sollte, verschlief an jenem Tag. Der nächste freie Termin, Wochen entfernt. Am Telefon beschrieb Averill, wie er den anderen Patienten aus dem Weg ging. Es gab niemanden, mit dem er reden wollte. Er nahm seine Mahlzeiten allein ein. Wenn jemand ihn ansprach, reagierte er abweisend. Doch das änderte sich eines Nachmittags. Eine Patientin namens Danielle Morris setzte sich zu ihm und ließ sich von Averills schlechter Laune nicht beirren. Die zierliche 41-Jährige hatte eine muntere Persönlichkeit, so Averill. Sie wollte mehr über sein Leben erfahren. Er erzählte vom Banküberfall und von seiner Verzweiflung. Das Gefühl der Ohnmacht war Morris sehr vertraut. Sie warte schon mehr als ein Jahr auf Sozialleistungen, sagte sie ihm. Seit ihrem Umzug von Illinois nach Texas kämpfte sie darum. Morris hatte Morbus Crohn, eine bipolare Persönlichkeits- und eine posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Irgendwann hatte sie versucht, sich mit einer Überdosis Xanax umzubringen. »Ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun sollte«, sagte sie. »Inzwischen habe ich erkannt, dass das System ziemlich kaputt ist. Die Wartezeit für eine Sozialwohnung in Austin betrug 2 bis 3 Jahre. Wenn die Bewerbungsunterlagen nicht perfekt waren, konnte das den Vorgang zusätzlich verzögern. Einrichtungen für Bedürftige oder psychisch Erkrankte waren überfüllt, die Sachbearbeiter überlastet.« Averill und Morris fanden über ihren Frust zueinander. »Bei uns hat es irgendwie Klick gemacht«, so Morris. Averill erinnerte sie an den Schauspieler Alan Alda aus MASH und Emergency Room, nur mit Rauschebart. Ivril wollte sich unbedingt rasieren, aber ohne Elektrorasierer war das zu schwierig für ihn. Er hatte einen trockenen Humor, das gefiel ihr. Immer öfter blieben sie nach den Mahlzeiten zusammen mit einem anderen Patienten, Aaron Herrera, am Tisch im tristen Speisesaal sitzen. Sie sprachen über alte Beziehungen, ihre Gesundheit, die Zukunft. »Der Typ ist echt interessant«, fand Herrera. Ihn beeindruckte, dass Avril mit seiner Mimik genauso viel ausdrücken konnte wie mit Worten. Er rümpfte die Nase, rollte mit den Augen oder klappte die Kinnlade herunter, wenn er etwas Erstaunliches hörte. Selbst nach allem, was Avril durchgemacht hatte, wirkte er auf Herrera würdevoll und bescheiden. »Er hat ein sanftes Wesen«, sagte Herrera, »und strahlt eine sehr positive Energie aus.« Bei unseren Telefonaten, alle 1 bis 2 Wochen, klang Avril gelöst und glücklich. »Das Aufregendste ist, dass sie rothaarig ist«, sagte er, als wir über Morris redeten. »Ich habe offenbar eine Art fatale Faszination für Rothaarige.« Er nannte Herrera und Morris seinen kleinen Bruder und seine kleine Schwester, betrachtete sie aber als Freunde. »Ich gebe es nur ungern zu«, sagte er mir, »aber ach, ich habe es irgendwie vermisst, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen.« Es fiel ihm indes nicht leicht zu verstehen, warum sie sich ausgerechnet mit ihm abgaben. Er machte sich Sorgen, dass er sie zu sehr belaste. Immerhin war er 20 Jahre älter. »Sie brauchen keinen alten Mann, der sie nervt«, sagte er. Es klang so, als würde er instinktiv nach Gründen suchen, sie auf Abstand zu halten. Gewöhnlich bleiben Patienten nur ein paar Wochen in der Einrichtung und Herrera war der erste von ihnen, der entlassen wurde. Ein paar Tage später kam er mit einer Tasche voller Hemden, Hosen und Socken zurück. Er wusste, dass Avril nur das besaß, was er beim Bankraub getragen hatte. Avril war außer sich. Er umarmte seinen kleinen Bruder. Als Herrera ihn in der folgenden Woche erneut besuchte, brachte er Avril 2 Cheeseburger mit Speck sowie Kaffee mit. Avril hatte sich ständig über die braune Plörre im Heim beklagt. Während sie aßen, schlug Herrera vor, dass sie gleich nach Avrils Entlassung ins Freibad fahren und den Anblick von Frauen in Bikinis genießen sollten. »Dafür bin ich zu alt«, sagte Avril. »Ach, halt doch die Klappe«, antwortete Herrera. Danielle Morris wurde ebenfalls entlassen, aber sie besuchte Avril fast jeden Tag. Auch nach seiner Verlegung in eine andere Einrichtung kam sie weiterhin vorbei. Sie wusste, dass Avril im Grunde niemanden hatte, der ihn unterstützte. Das wollte sie tun. »Um ihn von all seinen Sorgen abzulenken«, sagte sie, »oder um wenigstens mit ihm darüber zu reden.« Was davon Avril bevorzugte, hing von seiner Tagesform ab. Im August zog Avril in ein Zweibettzimmer im 2. Stock einer Rehabilitationseinrichtung. Er wachte jeden Morgen auf, wenn das Sonnenlicht durchs Fenster fiel, und machte sich langsam auf den Weg nach unten zum Frühstück. Bevor es zu heiß wurde, setzte er sich auf eine blaue Bank unter Palmen. Er fütterte Vögel mit Brotkrumen, so gut es ging, denn mehr als ihre Umrisse konnte er kaum erkennen. Drinnen versuchten Leute immer wieder, ihn in Gespräche zu verwickeln. Hier hatte er seine Ruhe. Manchmal war er optimistisch, was die Zukunft anging. Er erfuhr, dass es in Austin Organisationen gab, die Menschen in Krisensituationen, Menschen wie ihm, halfen. Vielleicht, so sagte er, müsse er gar nicht wieder kriminell werden und auch nicht ins Gefängnis. Man lebt und lernt dazu, sagte er. Die Betreuer halfen ihm, Sozialleistungen und staatliche Unterstützung zu beantragen. Der zu erwartende Betrag würde sich nach der Bedürftigkeit richten und danach, was jemand während seines Berufslebens eingezahlt hatte. Avril hatte keine Ahnung, wie viel er bekommen würde. Er hoffte, dass es für eine Krankenversicherung reichen und noch was zum Leben übrig bleiben würde. Unterdessen hatten die Mitarbeiter des Zentrums Arzttermine für ihn vereinbart. Er konnte endlich seine Prothese anpassen lassen. Sie schrieben auch meine Telefonnummer in großer Schrift auf ein Stück Papier, damit er sie entziffern konnte. Normalerweise jedoch wählten sie mich an, wenn er mit mir sprechen wollte. Saßen wir beieinander, war er meist fröhlich und selbstironisch. Trotzdem machte er sich Sorgen, dass er womöglich nie wieder würde arbeiten oder Musik machen können. Und immer, wenn Morris oder Herrera mal ein paar Tage lang nicht auftauchten, fühlte er sich verunsichert. Stets hatte er einen Becher Wasser für mich dabei. Ich wiederum folgte dem Beispiel seiner Freunde und fing an, Avril einen großen Kaffee mitzubringen. »Gott segne sie«, sagte er. Manchmal hatte er keine Lust zum Reden. Ich stellte ihm Fragen über Sklar und andere Teile seines Lebens, die er lieber vergessen wollte. Wenn wir uns dann das nächste Mal unterhielten, klagte er, dass er unser Gespräch den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen habe. Und doch willigte er jedes Mal in ein weiteres Interview ein. Eines Morgens, als er mir die Hand schüttelte und ohne Fußprothese unsicher dastand, sagte er unvermittelt: »Sie wissen mehr über mich als jeder andere Mensch.« Bei einem anderen Besuch eröffnete er mir: »Ich habe einen Plan.« Wir saßen an einem runden Tisch im Speisesaal. Die Sonne schien durch die Fenster und ein paar Leute starrten auf einen viel zu laut plärrenden Fernseher. »Und wie sieht dieser Plan aus?«, fragte ich. Avril hatte mich vorgewarnt, dass er mir nicht gefallen würde. Bald würde ein Termin beim Augenarzt anstehen. Sollte der schlechte Nachrichten für ihn haben, wollte Avril entweder aufhören zu essen oder so viel süße Limonade trinken, dass sein Körper einen Zuckerschock erlitt. Er deutete auf den Snackautomaten hinter mir. Er könne es nicht ertragen, für den Rest seines Lebens behindert zu sein. Ich war wie erstarrt und wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Er habe mich als diejenige benannt, sagte er, an die das Reha-Zentrum im Todesfall seine persönlichen Daten weitergeben dürfe. Er wolle nicht, dass all unsere stundenlangen Gespräche vergebens wären. Er hoffe, dass die Geschichte, die ich über ihn schrieb, vielleicht jemand anderem helfen würde. Teil 6. Als ich an jenem Tag nach Hause fuhr, hatte ich Angst um Avril. Ich fragte mich, wie weit meine Verantwortung ging, ob ich vielleicht jemandem im Reha-Zentrum oder seiner Anwältin Bescheid sagen sollte. Ein paar Tage später jedoch rief Avril an und ich war erleichtert. Der Arzt hatte ihm gesagt, dass die Chancen auf Verbesserung seiner Sehkraft gut stünden. Vielleicht könne er sogar wieder für sich selbst sorgen. Ende August bekam Avril einen Brief von der Sozialversicherungsbehörde. Darin stand, dass er monatlich $750 erhalten würde. Am nächsten Tag war noch eine gute Nachricht in der Post. Er hatte Anspruch auf Medicaid, staatliche Unterstützung für medizinische Versorgung. Wenige Tage später erhielt Avril ein weiteres Schreiben von der Sozialversicherung. Ihm wurde die Rente bewilligt. Er konnte beziehen, was er eingezahlt hatte, $2,851 statt der $750 Invalidenrente. Auch am nächsten Morgen vermochte er sein Glück kaum zu fassen. Er bat jemanden an der Rezeption, ihm das Schreiben erneut vorzulesen, nur um sicher zu gehen. Er würde genug Geld haben, um unabhängig zu sein, selbst wenn er keinen Job mehr fand. Er könnte sich einen neuen Laptop zulegen, um wieder Musik zu machen, ein Ladegerät für sein Telefon, einen Handyvertrag abschließen. Er fing an, Leuten, die an der Rezeption vorbeikamen, einen guten Morgen zu wünschen. »Mama, haben Sie deine Dosis erhöht?«, fragte einer. »Es ist wirklich komisch«, sagte Avril bei meinem nächsten Besuch. Wir saßen im Innenhof. Er nippte an seinem Kaffee, ich verscheuchte die Mücken. Er hatte seine Wangen und die Oberlippe rasiert, nur die Haare an seinem Kinn konnte er nicht stutzen. Sie kräuselten sich zu einem langen, buschigen Bart. »Es gibt ein altes Ich und ein anderes, neues Ich«, fuhr er fort. Dann hustete er heftig und schlug sich auf den Magen. Sein Verdauungstrakt sei gereizt, sagte Averill, und die Blähungen brächten ihn zum Husten. Aber er schwor, dass er sich mal einer Darmspiegelung unterzogen und der Arzt ihm versichert habe, dass Luft im Bauch ihn nicht umbringen würde. »Ich kann mir keinen profaneren Tod vorstellen«, sagte er. »Stellen Sie sich das auf einem Grabstein vor, gestorben an Verdauungsstörungen. Ehrlich, da peile ich lieber was anderes an.« Als nächstes würde für ihn eine weitere Augenoperation anstehen. Ein Termin für den Herbst war schon organisiert. Averills grauer Star war so schlimm geworden, dass ein Laser nicht reichen würde. Die Ärzte müssten die Katarakte chirurgisch entfernen. Er war daran gewöhnt, dass er sein Leben nur noch in verschwommenem Schwarz-Weiß wahrnahm. Die Ärzte sagten, dass der Eingriff seine Sehkraft zwar nicht vollständig wiederherstellen, aber deutlich verbessern würde. Und wahrscheinlich würde er wieder Farben sehen können. Um vernünftig medizinisch behandelt zu werden, musste Averill nun wirklich nicht mehr ins Gefängnis. Allein die Sache mit dem Überfall war juristisch noch nicht abgeschlossen. Am Morgen des 2. Oktober machte ich mich auf den Weg zum Blackwell Thurman Criminal Justice Center. Averills Anhörung war für 9 Uhr angesetzt. Der Richter war noch nicht da. Und der für Averills Fall zuständige Staatsanwalt, Jeremy Silverstein, saß auf einem der Geschworenenstühle. Averill hatte in der hinteren Ecke des Raumes Platz genommen. Ich beugte mich zu ihm, damit er wusste, dass ich hier war. Seine Augenoperation war verschoben worden. Er konnte mich nicht richtig erkennen. Es gehe ihm gut, sagte er, aber er wolle einen Kaffee. Seine Anwältin, Cheryl Hindera, wuselte um die Bank herum. Schließlich setzte sie sich neben Averill, der seine Hände behutsam auf seinen Gehstock stützte und einen ruhigen Gesichtsausdruck hatte. »Es wirkt nicht so, wie ich mir einen Gerichtssaal vorstelle. Das hier ist deprimierend«, sagte er. Er hatte eine Fernsehrichterszenerie erwartet mit schreienden Menschen und Drama. Bevor Richter Cliff Brown den Fall verhandelte, sollte Averill noch Formulare ausfüllen. Wegen seiner Augen musste Hindera das für ihn übernehmen. »Sind Sie derzeit Mitglied einer kriminellen Bande?«, fragte sie ihn. »Wohl kaum«, antwortete er. Kurz vor 10 rief Brown Averills Fall auf. Er erklärte, was ein Schuldbekenntnis bedeutete. Averill würde auf sein Aussageverweigerungsrecht verzichten und sich nie wieder einer Filiale der Prosperity Bank nähern dürfen. Die Staatsanwaltschaft schlug eine Strafe von 3 Jahren auf Bewährung plus psychiatrischer Behandlung vor. »Wie plädieren Sie?«, fragte Brown. »Schuldig«, sagte Averill. Er war erleichtert, es auszusprechen. Die formelle Verurteilung und Verkündung des Strafmaßes wurde für den 13. November angesetzt. Davor erklärte der Richter, werde eine Bewährungskommission noch prüfen, ob sie den vorgeschlagenen Deal befürworten könne. Die für Averills Fall zuständige Sozialarbeiterin Katie Cullather reichte ihm den Arm und wir drei machten uns langsam auf den Weg zu einem 5 Blocks entfernten Bürogebäude. Unterwegs hielten wir an, damit Averill seine Hose hochziehen konnte. Er hatte seinen Gürtel für den Metalldetektor im Gericht abgenommen und ihn danach nicht wieder richtig zugezogen. »Wollen Sie das eben richten?«, fragte Cullather. »Hier? Auf der Straße?«, entgegnete er. »Oh Gott, nein! Sonst behaupten Sie noch, dass ich mich öffentlich entblößt habe und dann bin ich gleich wieder drin.« Cullather führte ihn die Straße entlang und wies ihn auf Schotter, Löcher und Risse im Beton hin. Als wir ankamen, wollte sie wissen, ob er den Weg auch ohne sie finden würde. Averill sagte, dass sie sich keine Sorgen machen solle. Bei seinem nächsten Besuch werde ihn seine Freundin Danielle Morris begleiten. Eine Frau öffnete die Tür zu einem kleinen Büro und rief ihn auf. »Ja, einen Moment«, antwortete er und gestikulierte in meine und Calithers Richtung. So viele Leute braucht man, um mich im Auge zu behalten. Die Sachbearbeiterin sagte, dass er in 3 Wochen wiederkommen und $43 Gebühren mitbringen solle, es sei denn, er wolle den Betrag seinen Gerichtskosten hinzufügen. Kein Problem, sagte Evra. Er hatte an diesem Morgen seine erste Zahlung von der Sozialversicherung erhalten. Anschließend gingen wir zu Starbucks, damit Avril seinen geliebten Kaffee trinken konnte. Nach allem, Gefängnis, Obdachlosenheim, psychiatrischen Einrichtungen und Selbstmordgedanken, war er für 2 Dinge dankbar. Sozialhilfe und Freunde. Und die Freunde, sagte er, liegen knapp vorn. Avril fühlte sich so gut, dass er darüber nachdachte, Aktivist zu werden, Menschen zu helfen, die genauso verzweifelt sind, wie er es damals war. Wenn sie bloß wüssten, dass sie nicht allein sind. Vielleicht könnte seine Geschichte sogar zum Beginn einer Bewegung werden. Wenn niemand anfängt, sagte er, dann passiert auch nichts. Natürlich gibt es in den USA eine Reihe gemeinnütziger Organisationen, die sich für die Verbesserung der Lebensumstände bedürftiger Menschen einsetzen. Man kann sich gut vorstellen, wie Averills Schicksal zu einer Anekdote in ihren Broschüren oder in der Wahlkampfrede eines Politikers wird. Der Mann, der eine Bank ausgeraubt hat, um medizinisch versorgt zu werden, ein weiteres Beispiel dafür, wie kaputt das System sei. Mitfühlende Wähler würden zustimmend nicken und öffentliche Gesundheitsversorgung für alle befürworten. Und dann würden sie Avril vergessen, bis es sie selbst erwischt. Und selbst dann würden sie womöglich nicht direkt um Hilfe bitten. Avril wollte eine Facebook-Gruppe gründen, weil er aus Erfahrung wusste, dass kranke, arme, Arbeitslose oftmals schlicht einen Anstoß brauchten. Eine Facebook-Gruppe, die Hilfesuchende mit den entsprechenden Organisationen verbindet. Man kann Menschen nicht aus einer Position der Schwäche helfen, sagte er. Man muss den Menschen aus einer Position der Stärke heraus helfen. Teil 7. Im Dezember besuchte ich Avril in seinem neuen Zuhause. Er teilte sich eine Wohnung mit Danielle Morris. Damit ich das Apartment finden konnte, hatte er eine Plastiktüte an die Türklinke gehängt. Er zeigte mir den Innenhof. Hier saß er gern, beobachtete, wie der Wind die Baumkronen schaukelte und die Bienen um den blühenden Efeu schwirrten. Zumindest glaubte er, dass es blühender Efeu sei. Ende Januar hatte er einen Termin bei einem Augenarzt. Dann, so hoffte er, würde er endlich operiert werden. Das hier ist wie ein erstklassiges, schickes Gefängnis, sagte er über sein Zuhause. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nicht raus, ohne über Dinge zu stolpern. Ich kann nicht mal eben mit dem Auto irgendwo hinfahren. Auch auf den Bus kann ich mich nicht verlassen. Ich kann nicht mal sehen, in welchen ich einsteige. Schwer zu sagen, wie glücklich oder unglücklich Avril mit den Lebensumständen war. Er klang angespannt, aber er machte Pläne. In seinem Schlafzimmer hatte er bislang bloß eine Stehlampe und eine Matratze. Er zeigte mir, wo er neue Sachen hinstellen wollte. Das hier wird mein Schreibplatz, sagte er und zeigte auf eine Wand. Entweder ein Klapptisch oder ein fester Schreibtisch. Mein Laptop kommt hierher, dahinter ein großer Monitor und hier auf der anderen Seite wird eine Kaffeekapselmaschine oder ein Wasserkocher stehen. Vielleicht hole ich mir auch eine Maschine, mit der ich den Kaffee langsam von Hand aufbrühen oder Blütentee kochen kann. Er drehte sich zu einer anderen Wand. Diese Ecke ist für Musikinstrumente. Die Gitarre kommt da drüben hin, dahin ein Bass, dort vielleicht eine zweite Gitarre und meine Studioausrüstung kommt genau hier vor dieses Fenster. Er zeigte mir das Gewürzkarussell in der Küche, den Messerblock, die Mikrowelle und die Panini-Presse. Auf dem Esstisch lagen Morris Bastelsachen, sie wollte Schmuck für den künstlichen Weihnachtsbaum fertigen. In einer Ecke lehnte ein neuer Wischmopp. Sie macht alles sauber, auch wenn ich sage, du musst nicht putzen, sagte er. Avril zahlte die Miete, Morris übernahm die Nebenkosten plus Internet, Telefon, Kabel, TV und kaufte die Hälfte der Lebensmittel. Sie hatte mit ihm zusammen einen gigantischen Fernseher ausgesucht, damit er auf dem Bildschirm etwas erkennen konnte. Sie kochte für ihn und, nachdem ihn sein höheres Einkommen für Medicaid disqualifiziert hatte, half sie ihm, sich bei Ambetter anzumelden, einer staatlich lizenzierten texanischen Krankenversicherung. Sie fuhr ihn herum, wenn er etwas zu besorgen hatte, und rief ihm für das erste Treffen mit seinem Bewährungshelfer ein Taxi. Avril hatte Angst, Morris zur Last zu fallen, aber er mochte sie und ihre Gesellschaft. Und es war gut, räumte er ein, jemanden in der Nähe zu haben, falls ihm etwas zustoßen sollte. Ich war froh, dass Avril eine sichere und komfortable Wohnung hatte und nicht nur eine Unterkunft, sondern auch eine Gemeinschaft, wenn auch nur eine kleine. Eine Woche später rief Avril an. Es war Dienstag. Am Freitag zuvor, sagte er, sei Morris plötzlich verschwunden. Er hatte Angst um sie und um sich selbst. Er konnte nicht schlafen. Er kippte Kaffee in sich hinein und nahm Hunderte von Kautabletten gegen Sodbrennen. Ich saß hier ohne Betreuung fest und hatte keine Möglichkeit, an meine Medikamente zu kommen, sagte er. Morris hatte all seine Krankenversicherungsdaten, die konnte er allein sowieso nicht entziffern. Ich saß sprichwörtlich auf dem Trockenen, erzählte er. Doch anders als im Jahr zuvor holte er sich diesmal Hilfe. Er meldete sich bei Katie Cullither, der Sozialarbeiterin. Die stellte den Kontakt zu einer Agentur her, die ihm eine Betreuerin nach Hause schickte. Die kümmerte sich um seine Rezepte, half ihm bei der ersten Zahlung seiner Krankenversicherung, kaufte Lebensmittel ein und räumte die Wohnung auf. Avril vereinbarte mit ihr, dass sie ihm weiterhin zweimal pro Woche gegen Bezahlung helfen würde. Er fühlte sich, als wäre er haarscharf davongekommen, aber er war immer noch verzweifelt. Wo war Morris? Später am Abend rief er nochmal an und hinterließ mir eine Sprachnachricht. Morris war wieder da. Sie habe ein paar Nächte im Krankenhaus verbracht, habe sie gesagt, und angenommen, dass jemand Avril Bescheid geben würde. Doch das hatte niemand getan. Er klang wütend. »Ich bin mir nicht sicher, was zum Teufel hier los ist«, sagte er, als ich ihn am nächsten Morgen zurückrief. »Sie macht die Tür auf, kommt rein, als wäre nichts geschehen und sagt einfach Hallo.« Das, vor dem er sich am meisten gefürchtet hatte, war wahr geworden. Er hatte sich emotional angreifbar gemacht und jetzt war er verletzt worden. »Ich will mich dem nie wieder aussetzen«, sagte er, »für niemanden mehr, egal aus welchem Grund.« Ich fragte, ob Morris' Verschwinden vielleicht nur ein Missverständnis gewesen war. »Ja, möglich«, antwortete er, »aber das war unwichtig. Er hatte wegen dieser Tortur nicht schlafen können. War das Leben mit Freunden, mit Menschen, auf die man sich verlässt, wirklich so viel besser als ein Leben ohne sie? Ich kann meine Kunst machen, ich kann an meiner Musik arbeiten, ich kann zwanglos online mit Leuten interagieren, ohne dass es mir die Seele zerreißt.« Und dann sagte Avril genau das, was ich befürchtet hatte. »Ich werde mich wieder zurückziehen.« Ich bekniete ihn, nicht aufzugeben. Er solle Herrera, Morris und die Betreuer aus dem Herman Center wie ein Rettungsboot begreifen, wie eine Art Hafen, in dem er ankern hatte können, während er langsam seine selbstgewählte Isolation verließ, wo er einen Schritt nach dem anderen machte, einen Menschen traf und dann einen weiteren und schließlich seinen eigenen Weg gehen würde. »Mag sein«, antwortete Evra. Er war sich nicht sicher, ob er es herausfinden wollte. Er brauchte Zeit, dann würde er es sich nochmal überlegen. Jetzt gerade habe er das Gefühl, dass er für niemanden mehr etwas zählte. Ich hoffte inständig, dass er bald erkennen würde, wie falsch er damit lag.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.